Auferstanden. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Wir haben einen König, der lebendig ist. Jesus hat alle Macht. Preise, Mann. Und ich möchte heute über den Sieg Jesu sprechen. Ostern ist ein Freudenfest. Doch dieses Jahr sieht es ein bisschen mau aus. Es sieht wie ein Trauerfest aus. Die Gläubigen dürfen nicht in die Kirche gehen und dort Gott bejubeln und besingen. Aber wir feiern. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das kann niemand verhindern und das kann niemand aufhalten, die Auferstehung Jesu. Wir leben äußerlich eigentlich wie im Krieg. Die Menschen haben keinen großen Ausgang. Wir werden von einer totalen Diktatur kontrolliert. Die Grundrechte und Grundfreiheiten werden beschnitten bei den Menschen. Wir haben keine Versammlungsfreiheit. Wir haben keine Demonstrationsfreiheit. Die Ostermärsche dürfen nicht abgehalten werden. Kein Osterfeuer darf brennen. Wir haben auch keine Religionsfreiheit. Unseren Glauben können wir nicht mal richtig so ausdrücken, außer privat zurück, persönlich im Familienkreis. Aber das schadet nicht, denn Jesus ist auferstanden und Jesus möchte in die Häuser einziehen. Auch die ersten Christen, sie brachen in den Häusern hin und her das Brot, feierten das Abendmahl, wie auch immer. Und auch wir setzen unsere Predigten im Internet und das schon seit vielen Jahren. Und ich bin so froh, dass wir diesen Dienst angefangen haben und dass Gott uns gesegnet hat und bisher bestätigt hat. Aber wir haben auch keine Reisefreiheit. Du kannst deine Großeltern nicht mehr besuchen oder deine Kinder nicht mehr besuchen und so weiter. Du darfst Kranke nicht besuchen, obwohl es in der Bibel geboten ist. Ich war krank und ihr habt mich nicht besucht und so weiter. Du darfst hier vieles nicht mehr. Und ich denke manchmal, ich komme mir so vor, als wenn ich in der früheren DDR leben würde. Das hat Honecker sich auch nicht erlaubt, Gottesdienste zu verbieten. Geschweige denn Hitler und Stalin, die haben Respekt noch gehabt vor der Kirche. Und so weiter. Aber wir leben in einer antichristlichen Zeit. Es scheint, dass der Teufel überall gesiegt hätte, dass er triumphiert. Und gerade an Ostern, da wo überall die Christen dran denken, dass der Herr lebt, dass der Herr auferstanden ist, das versucht er uns mundtot zu machen. Ich denke nur auch in Moskau, die orthodoxen Christen, sie gehen ganz gerne auf den Friedhof und sie wollen dort den Sieg Jesu feiern. Also ich habe immer früher genossen, wenn ich so Ostern zufällig gerade im Osten irgendwo war, da gehen sie auf den Friedhof und sagen über die Gräber, der Herr lebt, der Herr lebt, der Herr lebt. So, ja, die Ostertage wurden normalerweise von Tausenden in der Grabeskirche in Jerusalem besucht. Das darf man auch nicht mehr. Das wurde geschlossen auf staatliche Anweisung. Man macht sich strafbar, wenn man doch dort hingeht. Oder in einem Garten Gethsemane, oder nicht im Garten Gethsemane, sondern am Gartengrab. Das Grab ist leer, das darfst du nicht mal angucken. Der Teufel will die Christen mundtot machen. Die Medien demonstrieren uns täglich und reden nur noch von diesem Dämon Corona, 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 morgens Corona, mittags Corona, abends. Da hörst du nichts mehr Gescheites. Und dann unser armer Papst, der wollte den Kreuzgang vollziehen im Kolosseum, dort an der größten Siegestätte der Christen. Ja, er wollte den Kreuzgang machen und das ist auch ihm nicht mehr verboten, wahrscheinlich nicht, aber es hat gar keinen Sinn gegeben. Da in dieser Arena ist ein riesiges Kreuz, überdimensionelles Kreuz und ich bin begeistert von diesem Kreuz. Im Kolosseum, an der Stelle, wo tausende Christen ihr Leben geopfert haben, wo das Kolosseum mit dem Geld, Opfergeld des Tempels aufgebaut wurde, da in dieser Gegend, da steht das Kreuz, Jesus ist Sieger, gesiegt hast du, o Galiläa. Aber das darf man nicht mehr. Der Teufel möchte nicht, dass wir den Sieg Jesu feiern. Halleluja, aber ich möchte es trotzdem weitermachen. Ich möchte den Sieg Jesu feiern. Gesiegt hast du, o Galiläa. Und du wirst weiter siegen. Der Teufel wird bald mundtot sein. Ich glaube das von ganzem Herzen. Bald hört der Spuk da auf. Ja, und dann macht er seinen Kreuzgang allein im Dom, spaziert herum. Ja, der arme Mann tut mir so leid. Der Teufel besetzt den Tempel regelrecht, er kontrolliert die Gottesdienste, die Synagoge, die Moscheen und dergleichen und er triumphiert über die Christen. Naja, guck mal, was ist jetzt aus eurem Gottesdienst? Wir brauchen keine Kirchen, wir brauchen keine Kathedralen, wir brauchen keine Synagogen, keine Moscheen oder was auch immer. Er triumphiert, aber dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Das hat mal ein Pastor gesagt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Jesus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Das will ich proklamieren an diesem Ostertag, an diesem Ostersonntag. Ich will den Sieg Jesu preisen. Heute will ich meine Stimme erheben und laut hinausrufen. Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das kann niemand ihm absprechen, denn sonst gäbe es keine Christen, sonst gäbe es keine Gläubigen, sonst würde es mich nicht einmal geben. Ich glaube nämlich an die Auferstehung Jesu Christi. Mir ist er begegnet, mir ist er erschienen, so wie der Apostel Paulus es einmal sagt. Jesus lebt und er ist auferstanden. Jesus ist Sieger. Jesus ist trotzdem auferstanden. Selbst der Teufel wollte nicht, dass er aufersteht. Die Juden haben gesagt, das Grab muss bewacht werden. Das Grab wurde sogar versiegelt und so weiter. Und Jesus ist doch auferstanden. Und das hieß, wer ist stärker? Wer ist am längeren Hebel? Wer hat mehr Power? Ja, für uns Christen ist Ostern kein Trauerspiel, keine Niederlage, auch wenn vieles verboten ist und vieles nicht machen darfst. Ich muss ja nicht groß in eine Kathedrale gehen. Jesus lebt nicht in den Kirchen. Da haben Sie schon recht. Er lebt in den Herzen der Menschen, in jedem ganz persönlich. Und so, ich kann überall Gottesdienst feiern, unter einer Eiche, ich kann meine Hände erheben und sagen, Gott, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in alle Ewigkeit. Ich kann über den Teufel triumphieren. Und Jesus wird in aller Welt gepredigt, gerade jetzt zu dieser Zeit, wie noch nie, übers Internet. Und viele Christen lassen sich was einfallen, sind kreativ, plötzlich werden sie kreativ. Die merken, das geht nicht anders, wir müssen unseren Glauben irgendwie ausleben und ausdrücken. Und ich möchte dir Mut machen, zünde die Kerze an. Auch die kleinste Kerze ist stärker, das kleinste Licht ist stärker als die größte Dunkelheit. Christen, wir sollten Mut haben, wieder unsere Kerzen anzuzünden, da wo wir sind. Lass die kleinen Lichter leuchten, lass sie strahlen weit hinaus. So haben wir immer wieder gesungen. Ja, und diese Kerze, dieses Licht kann so manchem Schiffer den Weg nach Hause zeigen. Der Teufel möchte uns alles verbieten. Auch vielleicht kommt der Tag auch, dass man nicht mehr erlaubt, im Internet zu predigen, dass man meine Predigten nicht mehr dort posten darf. Aber es ist egal. Der Kirchenvater Tertullian hat einmal gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Da wird wieder Blut fließen, ganz gewiss. Aber das Blut der Gläubigen, wenn einer stirbt, so hat man früher gesagt, dann werden 10 neue, die bekehren sich und gehen in den Riss. Und ja, die Christen werden immer wieder verfolgt, die werden bedrängt, die werden ausgegrenzt, die werden ja mit Verboten belegt, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Ja, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und gib Gott, was Gott gehört, und gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Dem Kaiser gehört nichts in dieser Welt. Der Kaiser kassiert bei uns nur die Steuern und lebt auf unsere Kosten und macht sich guten Tag. Und der Teufel hat auch den Menschen nichts gebracht. Was hat der Teufel den Menschen gebracht? Gar nichts. Aber Gott hat uns das Leben gegeben. Gott hat uns die Kraft gegeben. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Halleluja. Gib dem lebendigen Gott, was Gott gehört. Eine Kerze anzünden, ein kleines Zeugnis irgendwo erzählen. Der Herr ist auferstanden. Lob und Dank. Jesus lebt. Jesus siegt. Und dass Jesus siegt, das ist eine ewige Sache. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Die Uhr kann man nicht mehr rückgängig gehen. Wir schreiben jetzt 2020 nach Christus. Ja. Die Auferstehung Jesu ist ein Zeichen Gottes, dass Gott das Opfer angenommen hat. Wäre Jesus nicht auferstanden, hätte Gott das Opfer Jesu auf Golgatha nicht angenommen, dann wäre es alles wie die Katz gewesen. Jesus hat die Hölle geplündert und den Himmel gefüllt. Praise Gott. Der Staat wird eines Tages zusammenbrechen, wie eine Luftblase platzen. Das wird sein. Die Mächtigen sind nur reine, elende, jämmerliche Angeber und Lügner. Die machen große Sprüche. Du darfst nicht mehr von niemandem mehr was bitten, darfst niemand was annehmen, da wirst du gleich bestraft. Ich will nur eine kleine Geschichte sagen oder erzählen, als ich junger Pastor war, das war etwa 1970, ich war damals Pastor in Stuttgart, dann lese ich, Satan kommt, Satan kommt. Oh, habe ich mich erschreckt. Überall Plakate hingen, die ganze Stadt war zugeklebt, da sollte eine schwarze Messe gefeiert werden, Satan kommt. Und ich habe gedacht, lieber Gott, hilf mir, ich bin hier dein Zeuge, die anderen Pastoren, andere Prediger machen nichts, ich sollte was machen als junger Bursche, junger Prediger, ja, predige auf der Straße, aber Satan kommt überall, erzählen sie vom Satan. Und was mache ich? Ich drucke Traktate, etwa 500 Plakate, Plakate, die lasse ich aufhängen. Satan kommt, wir haben die Antwort. Ich habe nicht geschrieben, was wir für eine Antwort haben. Und dann die Adresse, bitte kommen Sie und hören Sie mehr. Satan kommt, wir haben die Antwort. Und da kamen etwa 300 Leute zusammen. Ich und der Bruder Karl Otto Böhringer, ein Pastor von der Gemeinde Gottes, war damals mit mir zusammen. Und wir waren die einzigen Gläubigen, die an Jesus Christus glaubten. Alles andere waren schwarze, dunkle, finstere Gestalten. Da kriegst du Angst, wenn du die Leute gesehen hast. So richtige Satanisten. Die wollen sehen, was der Mann sagt, was erzählt wird. Satan kommt, wir haben die Antwort. Sie wollen die Antwort wissen. Und weißt du, was da passiert ist? Da streckt sich einer, streckt die Hand hoch und ich sag, als ich anfing zu reden, er wollte was fragen, was sagen. Wahrscheinlich der Anführer von der ganzen Gruppe streckt die Hand hoch und ich sag, Jesus ist Sieger. Pumps. Und der liegt auf dem Boden, fällt vom Stuhl runter und der liegt die ganze Zeit, solange ich spreche, 30 Minuten, liegt er dort auf dem Boden und da kommt der andere auf der anderen Seite, soll ich Krankenwagen rufen? Der hat Herzinfarkt gekriegt und was weiß ich. Und da sagt, Jesus ist Sieger. Liegt er auch wieder auf dem Boden. 2 Stück lagen auf dem Boden die ganze Zeit. Jesus ist Sieger. Und ich habe eines entdeckt in diesem Satz. Jesus ist Sieger. Da hast du Antwort für Dämonie, für das ganze Teufelszeug und so weiter. Jesus ist Sieger. Und ich schäme mich nicht, gerade diese einfache Wahrheit zu verkündigen. Keine komplizierten theologischen Vorträge könnte ich natürlich machen. Wo man bespickt mit Hebräisch, Griechisch und Lateinisch. Aber das will ich nicht. Was ich weitergeben möchte, ist einfach das kindliche, einfache, schlichte Evangelium. Jesus ist Sieger. Ich werde nie vergessen, ich habe einen lieben Bruder aus dieser Szene, der hat sich bekehrt. Da haben sich einige für Jesus entschieden. Erstaunlich, Satanisten haben sich für Jesus entschieden. Und der kam in unsere Gemeinde. Und da war aus der Psychiatrie dieser Mann, war schizophren. Ich will nur ganz kurz diese Geschichte sagen. Und der hörte Stimmen. Und ich bete mit ihm. Und ich weiß nicht, wie ich dem Mann helfen soll. Das lernst du nicht beim Studium. Wie hilft man den Menschen? Wie befreit man den Menschen? Wie steht man den Menschen bei und so weiter. Und dann bete ich und dann sage ich, ich weiß, wie der hieß, ich weiß dann seinen Vornamen nicht, aber mit dem Familiennamen mit J hieße. Und ich sag, Jesus ist Sieger. Wenn die Stimme kommt, wenn du wieder Stimmen hörst, sag, Jesus ist Sieger. Wenn der Teufel dich attackiert, sag, Jesus ist Sieger. Der Mann, dieser Bruder, Jaisle hieß er, das sage ich ja. Verstehst du? Der hat es gelernt, der hat nicht mehr aufhören können. Immer wenn der Teufel ihn angriff, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Der überall, manchmal hat seine Frau gesagt, mit meinem Mann stimmt was nicht. Ich habe gesagt, doch, mit ihrem Mann stimmt was. Er sagt immer wieder, Jesus ist Sieger. Sobald die Stimmen kamen, sobald die Stimmen ihn angriffen, hat er gesagt, Jesus ist Sieger. Und er ist sogar aus der Psychiatrie entlassen worden. Und die haben gesagt, ja, die Medikamente, die sie geben, schlagen nicht an. Der hat was immer mit Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Und der Mann wurde dann frei, geheilt. Und am Schluss war er in der Gemeinde, sogar ein Mitarbeiter bei mir in der Gemeinde. Jesus ist Sieger. Er will die Starken zum Raube haben. Das ist Evangelium. Gott zeigte mir, sei unkompliziert. Widersteck, spreche dem Teufel, nimm dem Teufel die Macht weg, zieh ihm den Teppich weg unter die Füße. Und zwar, der sagt, Jesus ist Sieger. Und das sage ich immer wieder, wenn ich Schwierigkeiten habe, wenn ich Kopfschmerzen habe, wenn ich Probleme habe, wenn es bei mir was nicht läuft, wenn ich mich Fuß verrenke, ich sage immer, Jesus ist Sieger. Bei jedem Schritt, Jesus ist Sieger. Nicht, hilf mir, Herr Jesus. Ich könnte auch sagen, Maria, hilf oder Josef, hilf oder was weiß ich. Ich könnte irgendeinen Heiligen anrufen, bitte helf mir. Nein, ich rufe Jesus an. Jesus ist Sieger. Halleluja. Und der Geist, heißt es in der Bibel, der Jesus aus dem Grab herausholte, der macht auch meinen sterblichen Leib lebendig. Jesus ist Sieger. Das ist alles, was der Heilige Geist bewirkt. Die Macht Gottes, der Sieg Jesus, stellt alles auf den Kopf. Und so ist es an jenem Ostermorgen gewesen. Da gehen so ein paar Weibleins zum Grab, sie wollen Jesus salben. Verstehst du? Und die sind ängstlich. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Verstehst du? Die Leute haben Angst gehabt, das Grab war bewacht, sie haben das alles gehört. Wer wird uns helfen? Werden die uns, die Soldaten, helfen? Und als sie ankommen, ist alles schon erledigt. Die Soldaten liegen auf dem Boden, krabbeln und kriechen weg. Wie tot lagen sie am Boden. Und auf dem Stein sitzt ein Engel und sagt, liebe Frauen, wen sucht ihr hier? Dieser Jesus, den ihr sucht, der ist nicht hier. Er ist auferstanden. Jesus ist nicht im Grab. Jesus ist nicht auf dem Friedhof. Obwohl wir diese ostorthodoxen Leute, die machen das. Die gehen auf den Friedhof und die proklamieren den Sieg Jesu. Nicht, mein Mann ist dort, meine Frau ist dort, meine Kinder sind dort, mein Oma, mein Opa ist dort. Nein, Jesus ist Sieger. Er hat dem Tod die Macht genommen. Und die Kriegsknechte, die schauen schnell ab, rennen gleich zu ihren hohen Priestern und erzählen, was da passiert ist. Der Herr ist auferstanden. Das Siegel wurde gebrochen. Und zwar von innen, nicht von außen. Das römische Siegel, das sogar bewacht wurde. Was ist passiert? Wo ist Jesus geblieben? Und die Jünger sind immer noch verzweifelt und verzagt und zittern hinter verschlossenen Türen. In der Quarantäne sitzen sie da drin. Petrus und Johannes, als sie das hörten von diesen Frauen, die ihr dann erzählten, du, der Herr ist auferstanden. Da rennen sie beide zum Friedhof und gucken dort, was dort passiert ist. Und unser Petrus, der kann sich nicht verkneifen, der springt in die Gruft rein und sieht tatsächlich, der Herr ist nicht da. Der Herr ist nicht da. Und dann kommen sie nach Hause und erzählen, sie waren verblüfft. Und während sie so Gott danken und preisen und sagen, oh Herr, es ist wunderbar, dass du lebst. Dann kommt plötzlich Jesus mittendrin rein und sagt, Kinder, habt ihr was zu essen? Verstehst? Oder dann ist es Thomas, da kommt er nächste Woche später, nächsten Sabbat oder Gottesdienst, da kommt der Thomas und sagt, ich kann nicht glauben, es sei denn, ich sehe, ich lege meinen Finger in seine Wunden. Und was ist passiert? Thailand steht wieder da. Was glaubst du, was da alles passiert ist in diesen 40 Tagen, als Jesus auferstand? Jesus ist nicht nur im Geist auferstanden, in der Fantasie, in der Vision, im Traum oder was weiß ich, in welchem Spuk. Nein, er ist leibhaftig auferstanden. Und er sagt sogar, berührt mich, berührt mich. Und er hat sogar Fisch gegessen. Nach der Auferstehung hat Jesus gerne Fisch gegessen, nur nebenbei. Stunden später, nach dem Spaziergang, da wo das alles so passiert ist, gehen zwei Jünger den Weg nach Emmaus. Und sie unterhalten sich, ach, heißt unser Herrgott, haben sie gestohlen. Wir haben uns das alles verboten, jetzt wird uns alles genommen. Und plötzlich stellt sich der dritte Mann dazu. Und er sagt, was für blöde Reden führt ihr da? Was erzählt er da? Musste nicht Christus leiden? Musste nicht Christus auferstehen? Musste nicht die Schrift erfüllt werden? Ja, und unser Herz brannte. Ja, das ist alles schön und gut, was du uns erzählst, lieber Wanderer, wo du auch herkommst. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was in Jerusalem in den letzten Tagen passiert ist? Und dann will er weitergehen, tut so, als ob er weitergehen wollte. Weißt du, und dann sagen die beide, Herr, es war Sabbatabend, Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden. Und er bleibt bei ihnen und dann bricht er das Brot. Und plötzlich merken sie, das ist Jesus, um Himmels Willen. Und wir haben es nicht kapiert. Der läuft schon fast eine Stunde mit uns mit. Und wir haben es nicht begriffen, das ist der Herr. Manchmal laufen wir mit Jesus ganz den Weg lang. Wir reden, wir studieren die Bibel, wir unterhalten uns über all diese Dinge und wir kapieren nicht, dass es der Herr ist. Der Herr ist mit ihnen mitgelaufen. Seine Auferstehung ist die Geburtsstunde der neuen Schöpfung, der neuen Weltordnung. Hört mir gut zu. Eines neuen Lebens. Das bricht an jetzt. Und plötzlich befinden sich die Jünger in einer ganz neuen Zeit. Die wissen gar nicht, wie es ihnen geht. Ein paar Tage später, am Pfingsttag, Petrus voll Heiligen Geistes steht auf und ihr Juden habt diesen Jesus gekreuzigt und Gott hat ihn auferweckt. Oh, stell mal vor, Petrus noch vor ein paar Tagen, da hat er den Herrn verleugnet, bei dem Mehl, als sie sagte, du warst auch dabei. Na, ich kenne dich, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und jetzt predigt er vor Tausenden von Leuten, dass sogar am Schluss, als er einen Altar ruft, macht sich 3000 Leute bekehren und sich taufen lassen. Eine neue Zeit, ein außergewöhnliches Leben beginnt mit den Jüngern. Die sind plötzlich wie versetzt, wie verzaubert. Der Herr ist uns erschienen und der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ihr Lieben, nicht die Kreuzigung ist für uns ausschlaggebend. Für unseren Glauben, für unser geistliches Leben ist die Auferstehung ausschlaggebend. Jesus lebt, preist dem Herrn, Jesus ist Sieger. Und plötzlich siehst du die Welt mit ganz anderen Augen. Bist auf dem anderen Uferseite und so weiter, hast festen Boden unter die Füße. Er lebt, ja, mein Jesus lebt, unser Jesus, mein Heiland. Die Menschen waren damals überzeugt von der Auferstehung. Und die Frage ist, bist du heute überzeugt? Brennst du heute von Jesus? Bist du heute von Jesus begeistert? Er lebt in meinem Herzen, in deinem Herzen, in unserem Herzen. Und niemand konnte ihnen das Gegenteil beweisen, dass er nicht auferstanden wird oder auferstanden sei. Lies 1. Korinther 15. Dort steht die ganze Geschichte von der Auferstehung. Die ganze Geschichte ist dort. Ja, da gibt es so viel Zeugen. Der Herr ist dem erschienen, der Herr ist dem erschienen, der Herr ist jenem erschienen. Und sogar 500 Leuten auf einmal ist er erschienen. In irgendeiner Geschichte, was uns nicht so genau überliefert wurde. Der Herr ist ihnen 500 Leuten auf einmal. Weißt du, wenn einer spinnt, das glaube ich gerne. Und wenn zwei spinnen, ist auch okay. Aber wenn es 500 Leute das gesehen haben und 500 Leute das auf einmal erlebt haben, also so verrückt kann die Welt doch nicht sein. In aller Liebe. Und Petrus, und wenn ich daran denke, auch hier der Jakobus, der Bruder von Jesus, das war ein Skeptiker, der kannte ja Jesus schon von Kind an. Oder die anderen Leute, die mit Jesus zusammen waren, die kannten ihn. Also denen konnte man nichts vormachen. Sie kannten ihn. Sie wussten, unser Herr ist nicht nur ein Fata Morgana, ein Hirngespinst. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist so wichtig, dass wir sagen können, er ist nicht nur auferstanden, er ist wirklich wahrhaftig auferstanden. Eigentlich auch der Jude Josephus, Flavius, der hier diese Geschichte der Juden schreibt und so weiter über den Tempel schreibt. Er war ja ein Überläufer zu den Römern und ein Zeitgenosse von Apostel Paulus sogar. Und er beschreibt, ja, dieser Jesus hat die Geschichte geprägt und er schildert in seinen Schriften und so weiter, dass es war, und schreibt sogar den Römern, der sich gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Eigentlich ist eine verrückte Sache. Der Pontius Pilatus war ein Römer und zeigt, dass er versagt hat, dass er keine Macht hatte, dass das Siegel gebrochen worden ist. All das beschreibt er in seinen Werken. Das Grab ist leer. Niemand konnte leugnen und niemand konnte was erzählen. Das Grab ist leer, denn die Wachen wurden bestochen. Du siehst, Bestechung und so weiter war damals schon gang und gäbe. Man hat über Jesus Lügen verbreitet. Bis heute grassieren so verschiedene Lügen über Jesus und die Leute sabbeln das immer nach. Er war scheintot. Ein Scheintoter kann nicht aus dem Grab rausgehen. Versuch einmal, scheintot zu sein. Verstehst du? Oder andere sagten, im Islam heißt es, da hat der liebe Gott jemand anders kreuzigen lassen und der richtige Jesus hat er ausgetauscht. Verstehst du? Auch ein Unsinn. Er hat den richtigen Jesus gekreuzigt. Die Jünger haben keinen falschen Jesus erkannt, als er vor ihnen stand. Oder die Kriegsknechte wurden bestochen damals mit Geld. Mit Geld tanzt auch der Teufel. Und sie berichten, was passiert ist, während wir schliefen. Da kamen seine Jünger und haben seine Leiche geklaut. Andere erzählen, Jesus wäre nach Indien marschiert. Ja, ich kenne die ganzen Geschichten, was die Leute erzählen, so was mit Jesus nach Ostern passierte. Alles lauter Verschwörungstheorien. Fake und so weiter. Seine Auferstehung, die konnte niemand leugnen. Das Grab war leer. Da sind falsche Zeugen aufgestanden und so weiter. Und sie haben dann falsche Gerüchte verbreitet. Juden wollten auf jeden Fall nicht, dass Jesus aufersteht. Da haben sie gesagt, das wäre unser Schlimmste, was uns je passieren kann. Schon allein, dass er sich als König der Juden ausgegeben hat oder Herrgott sich ausgegeben hat oder Sohn Gottes ausgegeben hat, das ist schon schlimm. Aber dass er noch aufersteht nachher. Und sie wollten auf jeden Fall die Auferstehung Jesu verhindern. Und ich sage euch eins, die Auferstehung Jesu kann kein Gott, kein Teufel und kein Dämon und kein Mensch, kein Jude, kein Atheist, kein Gottesleugner, niemand kann es verhindern. Gott hat in seinem Plan das gehabt. Er wird auferweckt werden. Am dritten Tag wird er auferstehen. Und dann haben sie dann die Lüge verbreitet. Ja, wir konnten es nicht verhindern. Seine Jünger kamen und haben die Leiche geklaut. Aber sie haben diese Leiche noch nie liefern können. Wo ist die Leiche? Das war eine tolle Sache, wenn man die Leiche ausfindig gemacht hätte. Jerusalem war damals keine Weltstadt. Dies hätte man schon finden können, wo die Leiche steckt. Und sie haben sich übernommen. Im Gegenteil, gerade durch diesen Leichenklau haben sie bewiesen, Jesus lebt. Halleluja. Sie lieferten ein zusätzliches Zeugnis für die Echtheit der Auferstehung. Das Grab ist leer. Wir haben nichts dagegen zu bieten. Sie wussten, was passiert ist. Das Grab ist leer. Aber wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Du siehst, das wäre etwas für die Kriminalpolizei was gewesen, die Leiche zu suchen. Wo ist die Leiche? Das Grab war bekannt. Josef von Arimathäa in sein Grab, wo diese Leiche lag, war ein bekannter Vorsteher im Volk Israel damals. Und dieses Grab wurde bewacht. Man wusste, wo das Grab genau ist und liegt. Also man hätte irgendwie ausfindig machen, wo ist das passiert? Wo ist jetzt die Leiche? Aber sie haben bis heute keinen Beweis geliefert, wo die Leiche sei. Und sie haben noch die römischen Wachen, die Soldaten aufgefordert, wir geben euch Geld, unserer viel Geld. Du siehst, der Teufel lässt sich viel kosten, um Beweise, dass Jesus nicht gibt, dass Jesus nicht existiert. Was macht Hollywood und so weiter, die ganze Filmgeschichte, was macht die Presse, was machen die Medien? Die zahlen so viel Millionen, um zu beweisen, es gab keinen Gott. Gott ist tot. Sogar in der Sowjetunion, 70 Jahre Kommunismus, die wollen beweisen, es gibt keinen Gott. Gott ist tot. Nein, Jesus lebt und er freut sich bester Gesundheit. Halleluja, bester Gesundheit. Als Jesus auferstand, lese ich immer Matthäus 28, Vers 11. Als Jesus auferstand, gingen die Wachen aus Furcht vor dem Zorn des Pilatus zu den hohen Priestern und berichteten alles, was geschehen ist. Die Soldaten hatten Angst, aber die hohen Priester sagten, nehmt das Geld, wir bezahlen es euch gut. Erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Das sind also Helden. Das sind aber Helden. Falls der Statthalter davon hört und was erfährt, und der hat es nachher erfahren, sonst würde nicht Flavius was darüber schreiben, sonst würde nicht in den Evangelien, in unserer Bibel drin stehen. Falls der Statthalter davon hört und was und so weiter, werden wir versuchen, ihn zu beschwichtigen. Du siehst, Manipulation. Das ist Manipulation. So werden Lügen produziert. Und so funktioniert die Lügenpresse, meine Lieben. Dafür sorgen wir schon. Ihr habt nichts zu befürchten. Und die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie sie es gesagt hatten. Du siehst es, was mit der Auferstehung so auf sich hat. Und so kommt Matthäus 28, Vers 13 bis 15, habe ich diese Geschichte gelesen. Und so kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist. Matthäus beschreibt, was in jeder Nacht passiert ist. Plötzlich geschah ein großes Erdbeben. Ich will nur ganz kurz skizzieren die Auferstehungsgeschichte. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Matthäus 28, Vers 2. Bevor man die Auferstehung beweist, muss man zuerst auch beweisen, dass er wirklich tot war. Verstehst? Nur einer, der gestorben ist, kann auch auferstehen. Ein Lebendiger muss nicht auferstehen, der lebt sowieso. Aber hier, man muss beweisen, dass er tot war. Und wir wissen, was da passiert ist. Die römischen Soldaten haben den anderen, die mitgekreuzigt wurden, da diesen Schächern, die Knochen gebrochen, damit sie schneller sterben. Aber Jesus, als sie an Jesus reinkamen, sie merkten, er war bereits tot. Weil er so viel gelitten hat, so viel Blut verloren hat und dergleichen. Und dann sticht einer dieser Soldaten, der Hauptmann wahrscheinlich, ein Speer in seine Seite und Blut und Wasserkampf raus, das ein Zeichen, dass er schon tot ist. Pilatus vergewissert sich dennoch noch, denn er war ein Römer und das Römerrecht ist, du musst genau wissen, man braucht Beweise, Beweise, Beweise. Fakten, Fakten, Fakten. Ja. Und er vergewissert sich über den Hauptmann, bevor er den Leichnam für den Josef von Arimathäa und dem Nikodemus freigibt. Ist er wirklich tot? Ist er so schnell gestorben? Und so weiter. Und die sagten ja. Und wir lesen in der Bibel immer wieder, die Jünger sagen, wir waren Augenzeugen. Augenzeugen der Verhaftung, wir waren Augenzeugen der Geißelung, wir waren Augenzeugen der Kreuzigung, wir waren Augenzeugen der Grablegung, wir waren Augenzeugen der Auferstehung. Wir haben mit lauter Augenzeugen zu tun. Und zu der Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, lebten die ganzen Kerle, die das alles gesehen hatten, die alles miterlebt hatten. Und sogar viele wahrscheinlich auch diese Kriegsknechte, denn irgendjemand muss es verpetzt haben, was die hohen Priester gemacht haben. Die haben uns bestochen, damit wir Lügen verbreiten. Viele Menschen bekehrten sich damals, wurden gläubig und haben gesagt, guck mal, diese Juden, was die alles so machen. Die bestechen die Leute, belügen die Leute und betrügen, wo sie nur können. Und die wollen nur die Sache Jesu geheim halten. Und dann gibt es die persönlichen Erfahrungen, die Menschen hatten damals. Die Frauen am Grabeingang, die beiden Jünger, die Emmaus-Jünger, Thomas und so weiter. Und dann die ganzen Jesus-Erscheinungen, was wir in Johannes 20, Vers 20 lesen. Und dass wir heute Sonntag feiern, ist auch ein Zeichen der Auferstehung. Der Herr ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Deshalb feiern Christen Sonntag. Die Moslems machen Freitag, die Juden Sabbat. Aber Christen feiern Sonntag, den ersten Tag der Woche. Das ist Ostern. Osterfest ist ein Freudenfest. Halleluja. Und ich lasse mir diese Freude nicht nehmen. Ich freue mich. Jesus lebte, er ist wahrhaftig auferstanden. Die Christen, die waren vergnügt, die waren befreit. Sie wussten, unser Heiland kann uns niemand mehr stehlen. Und kann uns niemand mehr klauen. Der Christ weiß, Gott hat die Geschichte jetzt in seine Hände genommen. In dem Augenblick, wo wir die Welt, die Augen hier zumachen, ist unsere die Welt zu Ende. Wir sind in einer anderen Welt, in der Welt Gottes. Hier hat der Herr das Sagen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Jesus sagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und da ist es passiert. Mein Fühlen, mein Denken, mein Hören, mein Sagen, alles liegt in seinen Händen. Ich muss nicht mehr verzagen. und das ganze Elend über mich ergehen lassen, da kannst du wieder lachen. Ja, Bruder, Schwester, du kannst lachen. Ich werde noch ein paar Sachen darüber sagen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Mein Jesus lebt. Ja, ich weiß, mein Jesus lebt. Halleluja. Wäre Jesus nicht auferstanden, jetzt kommt dieser Theologe Saul von Tarsus, der hat es genau durchgedacht und so weiter. Wäre Jesus nicht auferstanden, da wäre alles für Katzen und alles umsonst. Dann hätten wir nichts zum Lachen. Dann müssen wir traurig sein, elendig durch die Welt gehen. Durch das ganze Evangelium zieht sich eine Osterfreude. Der Herr ist auferstanden. Ich werde nicht vergessen, es war Ostermorgen, und da ruft mich ein lieber Bruder aus Indien an, der hat eine Zeitverschiebung, und es war sehr früh morgens, und ich heb das Telefon ab, und denk mir nichts dabei, so, bin noch schlafwandeln, gehe ans Telefon, und dann schreit er, Jesus lebt, Halleluja! Bin jetzt fast umgehauen. Aus Madras, verstehst du, schreibt er mir und ruft mir oder ruft mich an, Jesus lebt, Halleluja. Und wir Christen sollen viel mehr Jesus Sieg proklamieren. Jesus lebt, mein Jesus lebt, und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. So wäre Jesus nicht auferstanden, hätten wir keine Freude. Wir müssen sagen, naja, ich glaube an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden und. Die Apostel waren Zeugen der Auferstehung. Sie, die Jünger, hockten vor Ostern in verschlossenen Türen und hinterher, als sie das erfahren, Jesus lebt und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, ja, da stehen sie auf, sie sind weg von der Angst, die Angst wollte sie lähmen, sie kaputt machen und jetzt preisen sie Gott. Und wir sollen wieder anfangen, so wie die ersten Christen, Gott zu loben und zu preisen. Der Herr lebt, der Herr lebt. Die Jünger hatten Angst. Die hatten Angst, die Römer werden kommen und uns wieder verhaften, vielleicht uns auch ans Kreuz hängen, denn damals gab es die Sippenhaft. Aber bei uns gilt auch heute Sippenhaft. Ich meine, auch geistlich und gläubig. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Also ich gehöre zu Jesus, wenn du zu Jesu Familie gehörst, dir steht das Leben zu. Lass doch die Gottlosen machen, was sie wollen. Pfeif auf sie. Wäre Jesus nicht auferstanden, hätten wir, ja, nicht Jerusalem und die damals Jerusalem mit dem Evangelium erfüllt, mit dem Namen Jesu, dass sogar die hohen Priester sich gestört fühlten. Und ihr habt alles verrückt gemacht hier. Jesus, 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 Jesus. Weißt du, viele Leute wollen immer irgendwas anderes, einen anderen Namen für Gott geben. Aber mein Name für meinen Erlöser ist Jesus. Ein Verwandter von mir, super Jehovas Zeuge, Kapitän, wenn sein Schiff auslief, war er der einzige Jehovas Zeugen. Wenn das Schiff zurückkam, war das halbe Schiff schon getauft und Jehovas Zeugen. Und als er so ein Überzeugter war, und er hat mich mal besucht in Stuttgart, und da hörte meine Telefonkurzpredigt, und ja, ich habe einfach kurze Predigten gemacht, so 3 Minuten Predigt, und das hat er angehört, und dann sagte Bruder Johannes, oder Herr Matudis, er ist ein Verwandter von mir gewesen, und dann ich habe deine Predigt gehört, und da hat, weißt du, Jesus, 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 aber das ist nichts von Jehova. Er sagt, ich brauche keinen Jehova. Mein Jehova ist Jesus, Halleluja. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Du brauchst kein Jehova, kein El Shaddai oder kein Elohim oder wie sie Götter auch alle heißen. Ja, das sind nur Beschreibungen für Gott. Ich habe, und den sollst du Jesus nennen, und er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Jesus, kein Jehova und nicht irgendwie anders. Die ersten Christen waren begeistert von der Auferstehung. Die 4 Evangelisten, die waren radikal überzeugt und so weiter. Sie haben nicht an Jesu Auferstehung gezweifelt. Und dann liest du nicht, ja, wahrscheinlich, vielleicht oder in etwa, wir nehmen es an. Verstehst du, wie die Wissenschaft heute sagt, wir nehmen es an, wir vermuten gar nichts. Sie glaubten nicht nur das, was die Frauen erzählten, sondern was sie selbst gesehen haben. Und weißt du, und du darfst noch deinen Ohren und Augen zutrauen, was? Und das, was du erlebst mit deinem Jesus, in deinem Glauben, das ist Ostern, das ist Auferstehung. Erst durch die Begegnung mit dem Auferstandenen erfahren wir, wer Jesus ist. So auch der Apostel Paulus. Er sagt, und mir ist der Herr erschienen als eine unzeitige Geburt, viel zu spät. Er hat die Christen verfolgt, wollte sie vernichten, so wie heute der Teufel und der Antichrist und seine ganze Bagage. Sie wollten Jesus vernichten. Und was ist? Er ist ihm erschienen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und das 10, 15 Jahre nach Ostern. Jesus ist auf dem Thron und er regiert. Und die Stimme vom Himmel hat ihn vom Pferd runtergehauen. Ein Licht umleuchtete ihn. Herr, was muss ich tun? Und der Herr hat nicht gesagt, was er tun muss. Der Herr hat gesagt, geh in die Stadt und dort wird man es dir sagen. Und dort war der liebe Bruder Ananias, der hat ihn weitergeführt. Und da ist Paulus überzeugt worden, weil er selber Gott und selber Jesus begegnet ist. Und wenn du selbst Jesus begegnet bist, dann kann dir kein Sektierer, kein Pfaff und kein Professor dir die Sachen ausreden. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Halleluja. Mein Heiland ist auferstanden. Und dieser hochgebildete Paulus, er analysiert alles, hat gut genau durchgedacht, bis auf die Spitze getrieben. Und er sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann ist meine Predigt umsonst. Dann ist auch unser Glaube umsonst, wenn er nicht auferstanden ist. Aber dieser Theologe hat alles genau durchdacht, genau abgewogen. Also es gibt nichts anderes. Er muss auferstanden sein. So viele Menschen lassen ihr Leben sogar für diesen Jesus, den sie nicht einmal gesehen haben. Ja, sie opfern sich auf. Große Wahrheiten, die Apostel verkündigt haben und so weiter, die sind nach der Auferstehung Jesu passiert. Und das haben sie erlebt. Die Apostel waren so überzeugt, weil sie Jesus persönlich gesehen haben. Sie haben nicht nur einen Geist gesehen oder irgendein Gespenst, einen Traum. Nein, 40 Tage lang ist Jesus den Jüngern erschienen. Und weißt du, was das bedeutet? Uns darf und muss Jesus 40 Tage lang erscheinen, dir und mir. 40 heißt es ein Leben lang. 40 ist eine Zahl des Menschen für sein Leben. 40 Jahre lang, ständig, jeden Tag eine neue Erscheinung mit Jesus, eine neue Begegnung mit dem Herrn. Und das ist, was man braucht heutzutage. Nicht nur, ich glaube an Gott, Schöpfer Himmels und der Erden. Das glaubt der Teufel auch. Aber der Teufel will es nicht wahrhaben, Jesus lebt. Das ist ihm ein Dorn im Auge. Und diese Lehre haben sie verkündigt hier in jeder Situation. Jesus lebt. So wie ich damals in diesem Vortrag über Satanismus. Jesus ist Sieger. Mehr musst du nicht wissen. Weißt du, ich habe noch nie mit Okkultismus was zu tun gehabt. Ich habe Okkultismus auch gar nicht so groß studiert bei meinem Studium. Ich hatte keine Ahnung von Spiritismus, gar von dem ganzen Spuk. Ich wusste nur eines, als ich diese Veranstaltung dort machte in Bad Cannstatt im Kunzibau damals, über Satan und Satanismus. Ich wusste nur eins, Jesus lebt. Egal was passiert, egal was geschieht, Jesus lebt, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Und ständig habe ich immer wieder gesagt, Jesus ist Sieger. Leute, kapiert das nicht, Jesus ist Sieger über jede Situation, auch in deiner Situation. Und plumps, lag der Kerl. Verstehst du? Jesus ist stärker als der stärkste Teufel. In aller Liebe. Diese Lehre haben sie verkündigt, wie ein Mann, überall, wo sie hinkamen. Du musst nicht groß studieren, Theologie und so weiter. Du musst nur eines wissen, Jesus lebt und Jesus ist Sieger. Preis dem Herrn. Und trotz des großen Widerspruchs und Widerstandes, der Verachtung, der Opposition, der vielen Schmähungen, sie haben weiter gepredigt, Jesus ist Sieger. Trotz der bitteren Verfolgung, der Schläge, der Folter, des Gefängnisses und dergleichen, sogar des grausamen Todes, Jesus ist Sieger. Noch in der schwersten Stunde haben sie gerufen, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Wenn sie gefoltert wurden, die Henkersleute haben es nicht kapiert. Wie können die da so überzeugt sein, Jesus ist Sieger? Die haben nicht geweint, oh, hilf mir, lieber Gott, hilf mir, stimm mir bitte bei. Nein, die haben auf dem Scheiterhaufen gerufen, obwohl sie schon brannten und schworten, Jesus ist Sieger. Ich habe diese Märtyrergeschichte mal mir die Mühe gemacht und mal gelesen in den ersten 3 Jahrhunderte unter dem Kaiser Diokletian. Da sind in manchen Monaten fast 100.000 Leute ermordet worden. Nur wegen dieses Glaubens, nur weil sie nicht sagen wollten. Und ja, sie wollten nicht sagen, der Kaiser ist Herr. Sie sagten, unser Jesus ist der Herr. Und wir werden unsere Knie nicht beugen, wir werden keine Rose auf dem Altar vom Kaiser legen und wir werden nicht seinen großen See küssen. Ja, und deshalb wurden sie ermordet und gleich da, was weiß ich, auf die Galeeren geschickt, wie auch immer, massenweise. Die haben sich ihren Jesus nicht nehmen lassen. Wenn du was erlebt hast, wenn du dir mal deine Finger verbrannt hast, dann weißt du, die Platte ist heiß. Und da wirst du nicht das zweite Mal was machen. Und wenn du Jesus mal in einer Situation einmal 5 Sekunden erlebt hast, Jesus ist Sieger, und dann psch, ist er weg, dann wirst du nicht mehr so ängstlich sein. Muss vorsichtig sein. Da schreit der andere, wir müssen einen Krankenwagen holen, er hat einen Herzinfarkt oder Herzanfall bekommen. Und dann sage ich, Jesus ist Sieger, und liegt er auch daneben. Und da liegt eine ganze Weile. So was habe ich noch nicht erlebt. Ich kenne die heiligen Roller von den Pfingstlern her. Verstehst du? Aber da liegt er und bewegt sich nicht. Und dann, als ich anfing dann zu beten und den Sieg Jesu noch einmal pries über die Veranstaltung und Gott möchte sich den Menschen offenbaren und wenn jemand noch fragen, bleibt bitte zurück, ich möchte mit euch noch beten. Da sind noch ein paar übrig geblieben. Und ich bin Gott dankbar. Diese Menschen sind nachher ganz treue Glieder in meiner Gemeinde geworden, haben Gott gedient, so wie sie vorher dem Teufel gedient haben, den Teufel angebetet haben, Satansmessen gefeiert haben, so haben sie nachher Glaubensmessen gefeiert, den Herrn angebetet. Die Jünger waren unerschrocken. Und mit großem Eifer und mit großem Frieden und großer Freude haben sie die Botschaft von Jesus verkündigt. Sie plauderten. Lies mal das Evangelium. Sie plauderten von Jesus. Hast du es gehört? Der Herr lebt. Der Herr ist mir erschienen. Letzte Woche, gestern habe ich mit ihm gesprochen. Oder was weiß ich. Kurz nach der Kreuzigung haben sie sich noch versteckt, verkrochen. Haben Angst vor den Behörden gehabt, was sagen die? Und plötzlich stehen sie da, mutig und kühn. Dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, lieber sowieso, dieser lebt. Wenn sie die Leiche gestohlen hätten, weißt du, ich traue doch den Burschen, diesen Aposteln, nicht zu, den Jüngern Jesus nicht zu, dass sie die Leiche stehlen konnten. Die waren Angsthasen durch und durch. Verstehst du, dass sie die Leiche stehlen können? Solche Feiglinge, die haben sich verkrochen. Ja, und Petrus predigt in großer Kühnheit, da muss was passiert sein. Wenn da nichts passiert wäre, wäre Petrus nicht Petrus. Und der Johannes nicht Johannes. Sie sind dem Auferstandenen begegnet. Halleluja, preis dem Herrn. So glühend war der Glaube von Petrus. Vorher verleugnete er noch seinen Herrn. Ich kenne dich nicht, ich kenne ihn nicht. Mädel, hör doch auf mit diesem Blödsinn. Und dann steht er plötzlich ganz stramm. Diesen Jesus hat Gott auferweckt und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Halleluja. Preis Gott. Ist es schwer, weißt du, für eine Lüge zu sterben? Ich würde für eine Lüge nicht sterben. Für eine Einbildung, für ein Ideal. Ich würde für ein Ideal nicht sterben. Aber wenn ich was erlebt habe, wo ich dabei war, wo ich das gesehen habe, wo wir betastet haben, wo wir sogar, ja, Christus wirklich buchstäblich erlebt haben, da kann ich mein Leben lassen. Und die Leute ließen. Die ersten Christen ließen ihr Leben. Jesus erschien den Aposteln 40 Tage lang. Lies mal Apostelgeschichte 1, Vers 3. Er durchbricht das Siegel Roms. Er wälzt diesen Stein von 2 Tonnen weg. Wie gar nichts. In Matthäus 27 lesen wir, ja, Pilatus soll das Grab absichern, so gut wie es könnt, bewacht das Grab und dergleichen. Aber dieses gesicherte Grab kann Jesus nicht halten. Du kannst Jesus einbetonieren, du kannst Jesus einsperren, du kannst Jesus nicht einsperren. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Auch jetzt. Die können verbieten, was sie wollen. Und die werden noch mehr verbieten, glaub mir das. Aber sie können nicht verbieten, dass ich meinen Gott anbete. Und meinen Jesus preise. Verstehe das Geheimnis der Auferstehung. Ich spreche hier über die Auferstehung heute Morgen. Verstehe diese Glaubensgewissheit, diese Überzeugung, wo kommen sie her? Sie haben das verstanden. Und dann kannst du auch das sehen, verstehst du, das sehen, dass da was passiert ist. Man hat gesehen an diesen Gläubigen damals, dass sie was erlebt haben. Sie waren nicht mehr niedergeschlagen, verheult und jämmerlich. Wie sind so alte Omis? Nein, sie waren glücklich, begeistert, fasziniert. Wenn du Jesus begegnest, dann wirst du nicht mehr mit dem langen Gesicht unterwegs. Dann, ja, dann hast du Humor, dann hast du Spaß. Er lebt, er lebt, er lebt, mein Jesus, ja, er lebt. Dann bist du nicht ein elender, jämmerlicher Mensch, oh, wenn ich nur sterben könnte. Vergiss es alles. Dann lässt du dich nicht mehr jagen und treiben. Dann fängst du an zu jagen und zu treiben. Dann nimmst du die Peitsche und haust die Teufel durch die Luft und durch die Winde. Aber so viele Christen sind heute ohne Hoffnung. Ich treffe da in Kalkutta einen evangelischen Pfarrer hier von Neukölln und da sage ich, und Sie sind nicht in Neukölln? Nein. Weißt du, ich darf in meiner Kirche nicht mehr von der Auferstehung Jesu predigen. Und wenn ich das nicht darf, weißt du, ja, die Kirche hat mir verboten, da öffentlich groß von der Auferstehung Jesu zu predigen, dann gehe ich lieber hier zu Mutter Therese und helfe hier den Kranken. Ich durfte nur die Nägel zählen, die Kirche verwalten und was weiß ich, Orgel muss ich ein bisschen spielen. Ja. Und da habe ich gesagt, danke, hat seinen Dienst quittiert, ist nach Indien gegangen und hat dort gearbeitet. Du darfst heute nicht über die Auferstehung sprechen. Hier bei Küstrin, bei einer polnischen Grenze, da wurde ein neuer Pfarrer eingesetzt. Den kenne ich persönlich. Der kam zu mir manchmal in den Gottesdienst in Frankfurt-Oder, als wir dort eine Gemeinde hatten. Und Dann sagte Bruder Matudis, ich werde versetzt. Ich habe gesagt, was hast du denn angestellt? Dann sagte er, die Kanzel, auf der ich predigen sollte, in der Kirche, in dieser großen Kirche, dort in der Stadt, da war am Altar der Teufel mit Hörner. Und da hat dem Teufel die Hörner, so nachtklamm heimlich, die Hörner abgeschnitten. Und so weiter. Und das hat ein Ältester gemerkt, in unserer Kirche, am Altar, am Predigtpult, da sind dem Teufel die Hörner abgeschnitten worden. Und dann haben sie eine Kirchenratssitzung gemacht, ein Bischof geschrieben, sich beschwert, der Mann hat dem Teufel die Hörner abgeschnitten. Und er wurde versetzt nach Brandenburg, durfte dann bei CVJ, also Stadt Brandenburg, dann durfte bei CVJM so ein bisschen arbeiten, so ein bisschen predigen. Der wurde seines Dienstes disqualifiziert, weil er dem Teufel die Hörner abgeschnitten hat. Brüder und Schwester, wir müssen dem Teufel die Hörner abbrechen. Wir sind von Gott berufen. Wir haben diesen Auftrag. Halleluja. Die ersten Christen haben dem Teufel die Hörner abgeschnitten. Und er hat gedacht, ich werde nicht auf dieser Kante stehen, wo der Teufel mit Hörnern da ist. Verstehst du? Und der Teufel verherrlichen, die Leute gucken mich an. Verstehst du? Und die gucken mich und sie sehen den Teufel mit Hörnern. Der Teufel möchte, dass du seine Hörner siehst, auch jetzt durch diese ganze Corona-Krise, wo wir durchmischen. Der Teufel will sich verherrlichen. Der Teufel will die Christen mundtot machen. Schneide doch dem Teufel die Hörner ab. Säg sie ab. Du wirst sehen, wie lange er das noch macht. Diese Freude schafft der Heilige Geist, Halleluja, die Freude am Herrn. Dieser Pastor, da war ein gläubiger Mann, der hat dann den Sieg Jesu geglaubt und er wurde strafversetzt. Strafversetzt, so weit sind wir in der Kirche. Und dann wundern wir uns, wenn die Kirchen geschlossen werden, die sollen schon längst pleite gehen, wenn die so ein Todesevangelium verkündigen. Der Heilige Geist schafft Freude, schafft Leben. In der Urkirche, halte ich fest, was ich dir jetzt sage, fall nicht in Ohnmacht, in der Urkirche, bis ins dritte Jahrhundert ist nachweislich, da haben sie das Osterlachen gehabt. In der Kirche, wenn der Pastor sagte, der Herr ist wahrhaftig aufgestanden, er lebt. Verstehst du? Und die haben gekichert. Osterlachen nannten sie. Das war ein Teil, so wie bei uns Lobgesang ist, so war das ein Teil der Freude. Die haben gelacht vor Freude. Der Herr lebt, der Herr lebt. Und das vertreibt die Trauergeister. Fang du an zu lachen in der Gegenwart des Teufels, der Dämonen, der Fürsten, der Mächte und Gewalten. Verstehst du? Dann vergeht dem Teufel das Lachen. Der hält es nicht aus. Osterlachen. Studier mal, kannst mal ein bisschen googeln. Osterlachen, was es ist. Sie haben den Teufel ausgelacht, sie haben den Tod ausgelacht. Und das ist nämlich, was die Orthodoxen auf dem Friedhof in Moskau machen wollten und machen möchten. Oder das ist ihnen verboten. Denn eines der Rituale, was sie dort haben, ist Osterlachen. Die lachen den Teufel aus. Teufel, du hast keine Macht über unsere Lieben. Unsere Lieben sind in der Hand Gottes. Jesus hat das Gefängnis gefangen genommen. Und dann, verstehst du, und dann wird gekichert. Natürlich sagen die Kommunisten und so weiter, das wollen wir verbieten. Weißt du, diese ausgelassenen Gelage, am Friedhof muss man ganz still sein. In der Kirche darf man nicht lachen. Stell dir mal sowas vor. Versuch, geh mal in die Kirche, nachher, wenn die wieder mal offen ist, und lach mal, wenn der Pastor predigt. Und sag Halleluja. Was glaubst du, was? Alle Leute werden sich umdrehen und sagen nur mal Amen. Verstehst du, weißt du, was da passiert? Der Pastor fällt von der Kanzel runter. Wenn du Amen sagst, ich habe erlebt, der Pfarrer von der Paulskirche in Frankfurt war bei mir Gast in der Gemeinde und ich habe einen lieben Bruder gesagt, ich habe gesagt, jetzt kommt ein Herr Pfarrer, weißt du, der predigt wie in der evangelischen Kirche. Aber dieser Bruder hat es vergessen, dieser ältere Bruder hat es vergessen, dass er Pfarrer ist, der predigt und sagt was ganz Wunderbares und sagt Amen. Dann sagt der Pfarrer, ich höre auf, noch zwei, drei Punkte. Und dann sagt der Bruder, mach weiter. Du hast was Gutes gesagt, aber du hast nicht gewusst, was das ist, wenn man in der Kirche im Gottesdienst Amen, Halleluja, preis dem Herrn sagt, in der Hände klatscht oder ja aufsteht. Du musst mal nach unseren farbigen Brüdern gehen. Ich habe mal in Birmingham gepredigt, in einer farbigen Gemeinde aus Barbados, Westindien. Und dann stehen die Brüder auf. Pastor, gib, sag's. Verstehst du? Die haben Begeisterung. Wo ist unsere Begeisterung für den Glauben für Gott geblieben? Ha? Mülleimer wahrscheinlich. Das Osterlachen war eine Art und so weiter der lustigen Form der Kritik gegen die weltliche Macht. Das war den Kommunisten ein Dorn im Auge gegen die ganze kirchliche geistlose Obrigkeit. Dieses Osterlachen auf dem Friedhof. In Moskau, auf dem Friedhof hier, Novo Devichy Friedhof hier, wo es denen absolut verboten ist, der Friedhof darf über die Ostertage nicht betreten werden. Stell dir mal sowas vor. Nicht betreten werden und so weiter. Die Christen gehen rum und weißt, was sie machen? Die lachen über die Kommunistengräber. Siehst du, auch ihr müsst sterben. Auch ihr müsst dem Herrn begegnen und so weiter. Die lachen die Helden der Sowjetunion aus. Die klatschen in die Hände. Die preisen ihren Gott auf diesem Friedhof dort in Moskau, diesem Hauptfriedhof. Nur ein paar, was noch gibt, die anderen haben sie dazu betoniert, Parkplätze draus gemacht. Die Kommunisten, die wollen das nicht wahrhaben, die glauben, mit dem Tod ist alles zu Ende. Aber hier, die Christen, das ist ihnen verboten. Ja, in diesen Tagen über Ostern. Der Teufel will uns das Lachen nehmen, die Freude am Herrn nehmen. Und das ist genau unsere Stärke, unser Plus. Ja, durch das ganze Evangelium zieht so eine Osterfreude, Osterlachen, preis dem Herrn. Europa befindet sich zurzeit wegen diesem Coronavirus im Ausnahmezustand. Die Bevölkerung auf der ganzen Welt lebt mit Einschränkungen, schlimmer wie im Zweiten Weltkrieg. Irgendwo habe ich in den Nachrichten gehört, so etwas in Menschengedenken hat es nicht gegeben. Und was diese Generation erlebt, das ist etwas Einmaliges. Von Behörden werden Einschränkungen verhängt. Schlimm. Es gab schlimmere Grippeepidemien als diese Coronavirus, wo sogar 25 Millionen Menschen starben. Da hat keiner einen Aufheben gehabt. Da hat sich keiner aufgeregt. Aber jetzt so ein Schnupferle in aller Liebe, egal was es ist. Ja, da verdienen manche sich eine goldene Nase dabei. Glaub mir das. Nun machen die Leute Angst und Panik. Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Und deshalb ist wichtig, dass du weißt, Jesus lebt. Verkriech dich nicht. Versteck dich nicht. Komm aus deinem Loch raus. Angst, Panik schwächt dein ganzes Immunsystem. Hör mir gut zu. Und richtet einen riesigen Schaden an. Die Angst. Die Leute sterben nicht wegen der Krankheit. Die Leute sterben wegen der Angst. Die Angst. 90% sterben wegen der Angst. In aller Liebe. Und ich habe was gegen die Angst. Und zwar Jesus, er lebt, mein Heiland, ja, er lebt. Jesus ist Sieger. Einfach in jeder Situation, wo du Angst haben möchtest, so wie dieser eine, der zu mir kam, der war schizophren, und dem ich von Gott gezeigt bekommen habe, als erstes gleich in meinem Dienst, sag, Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Und immer wieder, wenn diese blöden Gedanken kamen, hat er hat zu Herzen genommen, er hat kapiert, Jesus ist Sieger. Und sobald dieser blöde Gedanke war, Jesus ist Sieger, war der Gedanke weg für eine Weile. Und dann, wenn dieser Gedanke wiederkam, wir müssen den Kampf des Glaubens kämpfen, bis der Teufel ausgedient hat. Und kein Pulver mehr hat, bis er alles verschossen hat. Jesus ist Sieger, er ist Herr, er hat die Hölle geplündert, der Starke ist entwaffnet, seine Rüstung hat ihm nichts geholfen, sein Großmaul, seine Einbildung, Jesus ist Sieger. Ja, hör doch auf damit, verstehst du? Jesus ist Sieger. Jesus hat alle Gewalt. Du musst nicht nur sagen, Herr, hilf mir. Oder Jesus, hilf mir. Oder wer auch immer dir helfen soll. Nein, das ist gar nicht nötig. Du sollst vom Ziel her beten. Vom Ziel her beten ist, Jesus ist Sieger und bleibt Sieger. Basta. Deshalb ist Ostern für mich der Anker der Hoffnung für den Glauben, für meinen Glauben, für meinen persönlichen Glauben. Du kannst machen, was du willst. Aber ich, für mich persönlich, Jesus ist Sieger. Als ich das gelernt habe, dort in dieser Versammlung, hier mit diesen Satanisten, ja, zuerst habe ich gedacht, die fressen mich auf. Ich dachte, ich bin in einer Löwengrube gelandet. Und der liebe Bruder, der mich begleitet hat, hat gesagt, bist du gut vorbereitet? Ich sagte, ich habe gefastet und gebetet. Mehr kann ich auch nicht tun. Ich habe gebetet und gefastet und eine Bibelstelle gehabt. Und dann habe ich diese Geschichte gehabt, weiß ich noch heute, was ich dort gepredigt habe, ich nur vorgelesen von dem Mann in Gadara. Kein Mensch konnte den Mann bändigen, wenn er in Ketten gelegt wurde, hat er die Ketten zerrissen. Und dann kommt Jesus und wo Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Und da fing ich an zu predigen. Puh, dann ist passiert. Weißt du, lass Gott arbeiten. Du musst nichts tun. Mach deine Hände nicht schmutzig mit dem Teufel. Ich lese Offenbarung Kapitel 19, Vers 6. Ja, das sind mehrere Verse. Bis Vers 16 kannst du durchlesen, zu Hause als Hausaufgabe. Und da heißt es, denn Gott, der Herr, regiert. Der Allmächtige regiert. Halleluja! Gott regiert. Der Herr wird König sein. Das Reich der Welt oder die Reiche dieser Welt sind nun des Herrn Christus geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Preis dem Herrn. Jesus ist Sieger. Er ist der Herr aller Herren. Und wir glauben an einen Gott, der die Toten lebendig macht. Ja, ein Gott, der alles zum Guten wendet. Auch die Corona-Epidemie, die wird zum Guten gewendet. Soll ich dir sagen, was da passiert? Ich will kein Prophet sein an Ostermorgen. Das kann ich vielleicht die ganze Monate noch hindurch. Aber ich will sagen, die Kapitalisten, die werden sich ihren Schädel einrennen. Die Hörner werden dem Teufel abgeschnitten. Du wirst staunen, was da passiert. Lies mal Offenbarung 18, was dort heißt. Gefallen, gefallen, gefallen ist Babel. Die Kaufleute weinen, die Banker weinen. Der Gott Mammon wird entthront. Dem Gott Mammon werden die Hörner abgesägt. Die Banker, die ganze neue Weltmacher, die, und so weiter, die werden plärren. Da wirst du nicht genug Taschentücher haben, um ihre Tränen abzuwischen. Wie Israel beim Auszug aus Ägypten. Pharao wollte die Israeliten unbedingt zurückbehalten. Und da hat Moses gesagt, keine Klauen, nichts bleibt zurück. Wir gehen und wir wollen ein Fest dem Herrn in der Wüste machen. 3 Tage Reise. So viel Proviant haben sie eingepackt für 3 Tage. Und uns soll niemand hindern. Wir wollen ein Fest für den Herrn feiern. Und Ostern ist für uns ein Fest für den Herrn. Mein Jesus lebt. Ja, er lebt. Entrückung steht vor der Tür, Leute. Mit dieser ganzen Corona-Epidemie, da wird etwas ausgelöst. Das erste Weh, das zweite Weh wird kommen. Das erste Weh jetzt wird noch 5 Monate dauern insgesamt. Rechnet nach, wann es angefangen hat und so weiter. Und du wirst merken, dass der Herr Matthäus nicht gelogen hat und dass er die Wahrheit verkündigt hat. Und dann kommt das zweite Weh dicht aufeinander und es wird immer dichter. Und dann plötzlich steht der Herr da. Die Posaune erschallt und die Toten in Christus stehen auf. Das wird ein Osterfest werden. Dass sie die Gräber öffnen, brauchst nicht. Unsere Lieben sind ja schon in der Hand Gottes sowieso. Raum und Zeit ist ja nur Begriff für uns Menschen. Die Entrückung steht vor der Tür. Jesus kommt, um seine Gemeinde abzuholen, die ihm dienen. Etwas Neues bahnt sich an. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Warte mal ab, was da noch kommt. Erstes Weh, zweites Weh, drittes Weh. Und plötzlich ist das Baby da. Weiß Gott. Plötzlich ist der Herr Jesus da. Ja, und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Der Teufel denkt, jetzt haben wir, die Christen haben keinen Gottesdienst. Die beten nur noch zu Hause in Privathäusern. Genau das wollte der Teufel. Nein, Jesus lebt. Er holt seine Gemeinde ab und plötzlich wird die Gemeinde aus dem Himmel herabkommen, die entrückten Schar. Und sie werden mit Christus regieren auf den Wolken des Himmels. Lies mal die Offenbarung, da steht alles drin. Da werden sie ihre Satelliten verschrotten können. Jesus wird ganz anders regieren, mit ganz anderer Art und Weise. Jesus wird die Ehre Gottes retten. Du und ich, wir können die Ehre Gottes nicht retten. Wir können da prozessieren. Und da werden diese Prozesse abgesperrt. Hier eine katholische Gemeinde hat versucht, einfach beim Gericht zu erwirken, dass sie ihre Versammlung halten können, wenn sie auch ein bisschen weiter auseinander sitzen. Und es wurde abgeschmettert. Weißt du, die Richter sind genauso betrunken von dem Wein der Hurerei. Wisst ihr, in der Bibel, auch die machen nur noch, was der Staat sagt, auch wenn sie unabhängig sein sollten. Die sind nicht unabhängig. Da arbeitet einer mit den anderen, Ost und West. Und ich sage euch, passt auf, was Trump und Putin zusammen machen. Das sind diese großen Mächte, was die machen. Pass nur auf. Lies die Zeitung. Und der Herr wird für dich sorgen. Der Herr kommt. Weißt du, die ganze Welt hat sich verschworen gegen den Heiligen. So sieht's aus jetzt im Augenblick. Die ganze Welt, die Völker toben, sogar die Afrikaner, die aus den Inseln hin und her. Es gibt kaum mehr eine Nation, die nicht sich verschworen hat, die nicht Ausgangssperre hat, die nicht die Gottesdienste verbieten, die nicht die Versammlung verbieten. Und ich meine, Gottesdienste, welcher Form auch immer, auch Fußballspiel ist ein Gottesdienst. Natürlich, der Teufel macht ein Eigentor. Und die meisten Leute merken das nicht. Das ist sogar, ja, guck mal, wir dürfen nicht einmal Fußball spielen. Ja, die ganzen Sportveranstaltungen, Olympiade wurde abgesagt. Im Krieg wurde die Olympiade einmal abgesagt. Das war alles. Wo haben wir das gehabt? Auch in, ja, die Olympiade, alles wird abgesagt. Der Teufel, die Verschwörung in dieser Welt ist etwas Gewaltiges gegen den Gesalbten des Herrn. So steht es in der Bibel. Ja, kannst glauben, was du willst. Ich predige Ostern. Unser Gott tut hier ein Wunder. Weißt du, auch diese ganze Corona-Epidemie ist ein Wunder Gottes. Er wird den Pharao selbst vernichten. Er wird dem Teufel selbst die Hörner abschneiden. Und du musst nur den Stier an die Hörner nehmen. Ich musste einmal als Bub, war vielleicht 10, 11 Jahre alt, ich musste mal einen Stier, mein Vater hat so Stier gekauft und ich soll es nach Hause bringen. Dann hat der Vater mir angewiesen, was ich machen soll. Er ist mit Moped vorausgefahren und ich sollte den Stier nach Hause bringen. Du musst den Stier nur an die Hörner nehmen und da kannst du mit dem Stier machen, was du willst. Und an die Hörner wurde dann angebunden und ich habe das Tier war ganz brav und ganz lieb, so als wenn ich sein Herrchen wäre. So lief er wie ein braver Hund. Du musst dem Teufel an die Hörner nehmen. Und sonst gar nicht. An seiner Schwachstelle, da wo er sich angibt. Ich, wir. Wir sind so viele. Was heißt das? So haben sich die Dämonen angegeben bei Jesus. Wir sind so viele. Da war nur eine Katz und eine Maus, weiter nichts. Unser Gott tut Wunder. Er wird diesen Kapitalismus vernichten. Sie schaufeln ihr eigenes Grab, ob sie es glauben oder nicht. Alles, was heute passiert, ist von langer Hand vorausgesagt worden. Der Herr Jesus, der Heilige Geist hat in der Bibel vorausgesagt, das wird passieren. Gott tut nichts, ohne voraus anzukündigen. Amos Kapitel 3, Vers 7. Gott tut nichts, ohne anzukündigen. Gott braucht keine Bestechungsgelder, keine Heimtuerei. Ja, die Auferstehung steht auf zwei Säulen, das leere Grab und die Erscheinung des Auferstandenen. Bis heute konnten die Juden die Leiche Jesu nicht liefern und auftreiben. Das Grab ist leer. Mein Heiland lebt. Ja, die können machen, was sie wollen. Ja, auch das bewachte Grab, dieses gebrochene Siegel. Und die Menschen waren felsenfest überzeugt. Unser Heiland, die Christen, er lebt. Für die Auferstehung Jesu gab es reichlich Beweise. Die Freude der Christen, dieses Osterlachen, auch Generationen danach. Bis ins dritte Jahrhundert und sogar in manchen Kirchen heute noch, oder in orthodoxen Kirchen, die ihren Glauben festleben, die sich im Kommunismus behauptet haben, da existiert das Osterlachen, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Wer die Botschaft von Ostern verstanden hat, der, bei dem steht die Welt Kopf, die können nicht glauben. Ja, du, genauso wie dieser eine Bruder, der immer nur Jesus ist Sieger sagte, seine Frau sagt, also ich weiß nicht, und die Leute haben zu mir gesagt, was für eine Droge ich ihm gegeben habe. Die haben gedacht, Jesus ist Sieger, dass es eine Droge ist. Das ist keine Droge. Das ist die stärkste Waffe, die wir als Christen haben. Die stärkste Waffe. Wer an die Auferstehung Jesu glaubt, der ist für die Welt ein komischer Vogel. Mag sein. Jesus ist Sieger. Weißt du, ich habe den Mann mal beobachtet, ab und zu mal, wenn wir so Gemeindeausflug hatten, weißt du, wenn irgendwas war, was ihn so störte, was irgendwas Komisches passierte, wo er wieder so eine Attacke des Feindes hatte, Jesus ist Sieger. Und schon war wieder fit. Verstehst du? Gar nicht so kompliziert. Weißt du, wer an die Auferstehung Jesu glaubt, der singt eine neue Melodie, ein neues Lied. In meiner Bibel heißt es, in den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Tote, ausgestopfte Vögel, die singen nicht. Ja, nur die kleinen, lebendigen Piepmatze, die zwitschern, die pfeifen. Jesus gibt uns eine Melodie ins Herz. Lob und Dank. Ehre Sieger, tote Kirchen, tote Christen, leugnen die Auferstehung. Ihnen wäre es recht, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Sie können mit dem ewigen Leben, mit dem ewigen Leben nichts anfangen. Was das Christentum dem anderen Religionen im Voraus haben und so weiter, ist, dass sie die Auferstehung haben. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre die Erlösung nicht tragfähig, dann wäre ich heute noch ein Sünder, wäre verloren, ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber Apostelgeschichte 2, Vers 38, unser Glaube basiert auf der Auferstehung. Bis zu der Auferstehung Jesu war die ganze Welt dem Tod verfallen. Ja, da war der Glaube nur ein toter Buchstabe, nur Theorie. Nur Philosophie, was auch immer. Es war nur ein Kult, nur ein Ritual. Es gab keine Wirkung. Ja, ich glaube an Gott. Ja, es geht im Himmel weiter. Es gibt vielleicht einen Himmel, aber keiner war dort. Aber Jesus kam vom Himmel, hat uns den Himmel gezeigt, über den Himmel gepredigt und hat uns den Weg zum Himmel aufgemacht. Und da sagt, ich bin der Weg. Das konnte keiner. Kein Buddha, kein Mohammed, kein Heiliger so sagen. Ich bin der Weg. Bis zur Auferstehung gab es diesen Weg nicht. Satan triumphierte über die Menschen. Und der Hiob klagt, ich habe euch diese Tage auch gelesen, Apostel Hiob 19. Er klagt. Er klagt und sagt, ich verzweifle, ich verzagte und so weiter. Und Satan klagt die Menschen an. Aber jetzt, seit Jesus auferstanden ist, kann der Teufel dich nicht mehr anklagen. Der hat keinen Angriff. Der hat keine Möglichkeit. Jesus ist Sieger. Ich habe mal eine Frau befreit bei Heilbronn, Bietigheim. Die ist von einem Voodoo-Zauberer, der sogar im Fernsehen auftritt und sagt, großen Hokuspokus macht und erzählt über Magie und Schamanentum und dergleichen und Referate halt. Und diese Frau war verzaubert, die war so verzweifelt, sie war in dem Sandbad diesen Zauberers und der musste das machen, was er sagte, was er ihr befahl und dergleichen. Und sie hat gehört, Pastor Matthäus betet für Besessene, betet für, bist, ja, Geisteskranke, bist gestört und so weiter. Und dann rief sie mich an und habe ich gesagt, kommen Sie mal und ich werde für Sie beten. Kommen Sie mal in meinen Gottesdiensten. Ich werde für Sie beten. Und habe die Frau befreit. Und du glaubst gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe die Frau befreit. Das war an dem Tag. Und die ist noch nicht einmal zu Hause gewesen. Dann ruft er mich an aus Murhard, bei irgendeinem Schwarzwald da hinten. Ruft er mich an. Herr Matthäus, sind Sie's? Ja. Ich verfluche Sie. Und ich sag, wer sind Sie? Ich bin der und der und ich lege auf, nachts um 3 Uhr. Dann, ja, nächste Nacht ruft er wieder an. Ich verfluche sie, habe ich schon gewusst. Und dann habe ich gesagt, Jesus ist Sieg und wieder aufgelegt. 3-4 Mal hat er es gemacht, dem ist die Puste ausgegangen und die Frau, die liebe Frau ist frei. Die liebe Frau ist frei, Jesus ist Sieger. Du musst nicht mit dem Teufel diskutieren. Hau den auf die Fresse und sag, Jesus ist Sieger, Halleluja. Das ist wie diesem Zauberer. Und der hat die Frau in Ruhe gelassen. Wir müssen hart sein, hart im Geben, hart im Nehmen. Satan konnte bisher die Kinder Gottes anklagen, sie verfluchen und verdammen, was weiß ich, den Hiob piesacken, es geht nicht mehr. Und dann kommt Jesus und er bricht die Satans Macht. Er griff sogar Jesus an, im Garten Gethsemane noch, ich muss vorstellen, Satan setzte ihm zu. Und Jesus sagt, ich tue den Willen Gottes, du wirst mich nicht abbringen. Lieber ich sterbe. Und dann stärkte ein Engel, er trank den Kelch bis zur Neige. Und nach der Auferstehung lesen wir nichts mehr Verdammliches. Der Teufel ist entmachtet, ihm sind die Hörner abgeschnitten. Halleluja. Die Hörner. Das ist Satan, ist entmachtet. Die Auferstehung ist mehr als nur Leben nach dem Tod. Leute, hört auf mit dem Blödsinn, Leben nach dem Tod. Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Sondern Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Und mein Leben geht genauso weiter und noch viel schöner, wenn ich bei Jesus bin. Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Das Leben nach dem Tod ist nicht ausreichend für mich, für die Sehnsucht des Menschen. Ich erwarte viel mehr. Verstehst du das nur? Ja, der Himmel, ich weiß gar nicht, wie es da drüben aussieht. Jesus hat mit dem Märchen, mit dem Leben nach dem Tod aufgeräumt. Er sagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Er sagt, wer glaubt. Und so weiter. Und Paulus predigt weiter, wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Also, Satan rutscht mir Puckel runter. Das macht er bei mir, weil ich mit dem nicht abgebe. Ich lache den aus. Hast ja gehört, wie man das lacht. Ja, das musst du machen. Mach das mal zu, wenn du angegriffen bist. Jesus ist Sieg und dann fang an zu lachen. Wie die Orthodoxen auf dem Kommunistenfriedhof da in Russland. Nur die Auferstehung Jesu konnte das bewirken, dass Satans Macht gebrochen wird. Jetzt ist Satan in Schmach und Schande ohne Hörner. Was kann so ein Biest ohne Hörner ausrichten, so ein Stier? Puh, gar nichts. Er ist ein armer Bock, dem die Hörner fehlen. Ja, er ist seiner Herrlichkeit beraubt. Ich habe gestern auch das vorgelesen, die Höllenfahrt Jesu vom Goethe. Und gibt es von Milton gibt es auch so eine ähnliche Geschichte. Und alle, die ja zu Jesus halten, die leben auf der Seite des Siegers. Ja, und jetzt will ich noch etwas sagen. Ich bin kein Mohammedaner, aber ich mag, was die Moslems machen. Und auch das darf nicht passieren. Weißt du, in Mekka, dieser schwarze Stein, da sind kaum Pilger. Die Pilger dürfen nicht nach Mekka gehen. Und weißt du, was sie dort in Mekka machen? In Mekka steinigen sie den Satan. Sie gehen mehrmals um diesen schwarzen Stein und jeder nimmt sich einen Stein mit und dann kommt sie an der letzten Reihe, damit niemand erschlagen wird, kommen sie an die letzten, also ersten Reihe und dann nehmen sie den Stein und sie steinigen den Satan. Satan wird bei den Moslems gesteinigt. Die Christen sollen den Teufel steinigen, den Teufel in die Wüste schicken, den Teufel verfluchen. Du hast bei mir nichts zu melden. Steinige den Teufel. Ich denke noch, vielleicht hast du ein Problem zu Hause. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Geh auf die Straße, da liegen genug Steine auf der Straße. Nimm einen Stein und stell dir dann in deine Kommode diesen Stein. Diesen Stein wirst du nehmen und Satan steinigen. Da muss kein Mohammedaner sein. Dem Teufel steinigen. Und das machen die Moslems. Das gehört zu ihrem Gottesdienst. Auch das ist verboten. Du siehst, der Teufel hat alles unterbunden, was irgendwie die Herrlichkeit Gottes preisen würde, in welcher Religion auch immer. Die Auferstehung Jesu muss gefeiert werden. Und du hast Recht und Grund, erst richtig fröhlich zu sein, den Teufel zu steinigen. Und du hast sogar Recht, um Schadenersatz von ihm zu fordern. Satan, was du mir alles geklaut hast, was du mir genommen hast, ich erwarte das zurück. Und du wirst eine Belohnung bekommen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hättest du keine Belohnung heute, hättest keine Hoffnung. Der Glaube ist diese positive Einstellung für meinen Glauben. Ich erwarte eine Belohnung für den Schaden, was der mir alles angestellt hat. Der hat mir meine Jugend gefressen, meine Kindheit gefressen, der hat mein Glück zerstört, der hat meinen Körper zerstört und ruiniert. Und ich fordere von dir zurück. Schneid ihm die Hörner ab. Ostern vertreibt uns, ja, vertreibt bei uns die Todesangst. Das Leben mit Christus geht weiter. Die Wand des Todes ist gebrochen. Jesus ist durch die Wände hindurchgegangen. Tod, du kannst mir nichts ausrichten, weil Jesus lebt. Jesus lebt. Er ist mitten unter uns und plötzlich erscheint er hinter verschlossenen Türen. Mein Erlöser lebt. Und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Du musst nur sagen, Jesus ist Sieger. Halleluja. Das sind nur zwei Worte. Aber die lösen eine Revolution aus. Die lösen eine Lawine aus. Mein Erlöser lebt. Die Auferstehung Jesu ist die Entmachtung Satans. Er wurde entrechtet, er wurde entlarvt seiner Lügen. Nur die Auferstehung Jesu konnte das bewirken. Dass die Schmach, die mich belastet und mich bedrückt und so weiter, dass sie von mir weg ist. Dieser Dieb ist jetzt gestellt. Milliarden von Menschen. Ja, diese Moslems. Und jeder sollte einmal in seinem Leben dort unten in Mekka gewesen sein und einmal den Teufel gesteinigt haben. Und du solltest auch den Sieg über Satan in deinem Leben wenigstens ein einziges Mal erringen. Und wenn du einmal den Sieg über einen dieser Dämonen, diesen kleinen Teufelchen bekommen hast, weißt du, wenn du dann kommst, dann bückt sich schon der Nächste. Und schon der Nächste, weißt du, wenn der sobald dich sieht, der will nicht gesteinigt werden von dir. Ja, so kriegst du den Teufel in die Knie. Und dann fordere Schadensersatz, was der alles angestellt hat in deinem Leben. Ja, und du ist etwas zu. Du sollst nicht umsonst Gott gedient und für Gott gelebt haben, für Gott gearbeitet und für Gott gekämpft haben. Preis Gott, Jesus, du bist Sieger. Halleluja. Ostern ist für mich ein Siegesfest. Oh, Halleluja. Wohl, so oft ich in Not, in Schwierigkeiten bin, so oft ich angegriffen werde oder irgendwie Stimmen höre, die mich beleidigen, kränken, das zerstören möchten und traurig machen möchten, mich in Zweifel ziehen möchten, ich sag einfach, Jesus, du bist Sieger. Und ich möchte dich auch ermutigen, Bruder und Schwester. Ja, sag, Jesus ist Sieger. In einem Lied, unsere Jugend hat es früher gesungen, in einem Lied sagt, hieß es da, was unsere jungen Leute gesungen haben in der Gemeinde, seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben, ihre Sprachen sind ungesprochen, ihre Münzen gelten nimmer, und so weiter, die man in der Erde fand, Jesu Name bleibt, Jesu Reich bleibt bestehen, du solltest Sieg feiern, so wie Konstantin damals in dem Kolosseum, an diesem Platz, wo so viel Demütigung, so viel Niederlage geschehen ist, gesiegt hast du, o Galiläa. Jesus ist Sieger. Mit diesem Satz steinigst du den Teufel auch heute noch. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch euch, ihr lieben Geschwister, Danke sagen für alle Gebete und für die alle finanzielle Unterstützung. Ihr helft uns und ihr helft mir in der Enza das Evangelium, den Sieg Jesu weiter zu verbreiten, einfach klar den Menschen zu predigen. Jesus ist Sieger und Jesus bleibt Sieger. Halleluja. Und ich möchte, dass die Ehre Gottes wiederhergestellt wird. Jesus bleibt Sieger. Oh, lieber Heiland, sieg du auch jetzt im Leben meiner Geschwister, wo sie auch drin stecken, egal was da ist. Oh, dass sie einfach diese zwei Worte lernen für heute an diesem Ostersonntag. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Und nochmals, Jesus ist Sieger. Und abermals, Jesus ist Sieger. Und du hörst gar nicht mehr auf, den Sieg Jesu zu preisen. Preis dem Herrn. Halleluja. Und Geschwister, ich wünsche euch gesegnete Ostertage. Gott mit euch. Gott stärke euch und Gott gebe euch viel Kraft in dem Namen Jesus. Amen.